Und Herr, jetzt kommen wir zu dir. Und wir preisen dich, ja. Du kannst alles wenden. Du bist der allmächtige Gott. Dieser El Shaddai. Wir beten dich an, und sollte dir etwas unmöglich sein, Herr, ich bring dir jetzt meine Freunde hier. Ich freue mich über ein jedes Einzelne, das da ist. Und Herr, wir bitten dich, öffne du den Himmel und gib mir Gnade, Herr, ich möchte, dass du absolut im Zentrum bist, dass wir dich sehen. Und ich danke dir, oh Gott, für den Heiligen Geist, der uns das Wort lebendig macht, für diesen Parakletos, für diesen göttlichen Lehrer, ach, für diesen Stellvertreter hier auf dieser Welt. Herr, ich preise dich, und aller Ruhm und alle Ehre soll dir gehören für Zeit und Ewigkeit. Halleluja. Amen. Meine Freunde, mein Thema ist ein ganz besonderes heute Abend. Ein Herrenwort. Kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters. Und wie ihr wisst, Freunde, das sagt ein ganz besonderer. Das sagt ein König. Und dieser König, meine lieben Freunde, der spricht und redet vom Reiche Gottes. Und ich möchte das Reich Gottes in einem doppelten Sinn zeigen heute Abend, meine Freunde. Erstens einmal sehe ich den Herrn Jesus dort vor diesem Pilatus, als er ihm sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und da hat er an die Gläubigen gedacht. Meine lieben Freunde, global, durch die Jahrzehnte, durch Jahrhunderte hindurch, ein jeder Wiedergeborene zu einer lebendigen Hoffnung, ganz egal aus welcher Kirche oder aus welcher Gemeinschaft, jeder Wiedergeborene zu einer lebendigen Hoffnung, meine lieben Freunde, gehört zu diesem Reich Gottes. Und das beten wir ja. Dein Reich komme, meine Freunde, die Vollzahl muss eingehen. Und dann wird unser Herr kommen. Meine Freunde, der König spricht von seinem Reich. Das zweite Reich ist dann, wenn er die Macht ergreift. Den nächsten Äon, von dem spreche ich, vom nächsten Zeitalter, von seiner Wiederkunft, von seiner Machtergreifung. Aber ich möchte jetzt das einmal aufschlagen in Matthäus Kapitel 25. Wir haben den Vers schon gehört. Ich lese jetzt einmal hier, Freunde, von diesem Vers 34. an. Der König wird sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her. Ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Ich bin ein Gast gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Ja, und jetzt sagen diese Gesegneten hier, Herr, wann war das? Wann haben wir dich besucht? Wann warst du nackt? Wann haben wir dich bekleidet? Freunde, wir sind hier auf dieser Erde Salz und Licht. Und wir strahlen in dieser kalten Welt Wärme aus. Und wir wollen diesen wunderbaren Ruf von unserem Gott weitergeben. Kommt her, kommt! Und dieser Jesus sagte es, kommt zu mir, ich will euch erquicken, ihr alle müde gewordenen, am Boden zerstörten vielleicht, meine lieben Freunde, ausgebrannten, in dieser Endzeit, in der wir leben, kommt zu mir. Aber ich muss euch sagen, ich freue mich unwahrscheinlich dann auf diesen Tag, wenn der König zu uns, zu dir und zu mir sagt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Freunde, wir sind die Gesegneten des Vaters. Und da sagt der König, das sagt der ewige Sohn Gottes, meine lieben Freunde. Das sagt Jesus Christus, der für uns alles vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Wisst ihr, ich muss an dieses Gleichnis denken. Und ich rede jetzt nicht von dem zu Hause gebliebenen Bruder, sondern vom verlorenen Sohn. Freunde, der ist gesunken. Und gesunken und gestrandet, meine lieben Freunde, ganz, ganz furchtbar. Und dann plötzlich, als es ihm so schlecht ging, hat er gedacht, ich will zurück zu meinem Vater. Und meine Lieben, dann hat er dem Vater einen Satz gesagt, auf den kommt es mir jetzt an. Als er zurückkam, sagte er, ich habe gesündigt. Ich meine, meine Freunde, das ist etwas ganz Großes, dass wir das erkennen. Dass wir sagen können, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir alle so verlorene Söhne sind und bis zu den Schweinen runterkommen. Aber es ist von ganzer Wichtigkeit, dass ich weiß, dass ich ein Sünder bin, dass ich mich nicht selber erlösen kann, wisst ihr. Sondern, dass ich begnadigt bin von diesem wunderbaren, herrlichen Gott. Freunde, ich möchte heute Abend jetzt noch von einem besonderen Mann sprechen. Dieser Mann, ein Gelehrter, ein Schriftgelehrter, ich meine ein Pharisäer, gläubig, der kommt zum Herrn Jesus in der Nacht. Am Tag hat er gelehrt. Und jetzt, meine lieben Freunde, jetzt macht er dem Herrn Komplimente. Auf das geht Jesus überhaupt nicht ein, sondern er sagt ihm etwas Gewaltiges. Im Johannesbrief, im Johannesevangelium, Kapitel 3, da möchte ich einmal den Vers 5 lesen. 3, Vers 5. Jesus antwortete. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde, aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wahrlich, wahrlich. Freunde, schon vorher sagt er, du wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und jetzt plötzlich überlegt dieser Mann, dieser erwachsene Mensch und sagt, Herr, wie kann das möglich sein? Wie kann ich jetzt wieder zurückgehen in den Mutterleib und wieder von Neuem geboren werden? Meine lieben Freunde, das war für ihn etwas Unglaubliches. Und das ist der Grund, warum jetzt der Herr ihn erklärt, was er meint. Von Neuem geboren werden, Freunde, aus Wasser und Geist. Wiedergeburt. Und ich möchte euch einmal sagen und lesen, was das ist, was das bedeutet. Und dann die Frage stellen, verstehst du das? Bist du wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung? Es muss sein, es ist von ganz, ganz großer Wichtigkeit. Meine Lieben, es gibt einen kleinen, kurzen Brief von Paulus an einen Mitarbeiter. Er hatte ja seinen Sohn im Geist, dieser Timotheus, den hat er selber beschnitten am Fleisch, wegen den Juden, damit sie nicht sagen können, ja, was soll dieser Unbeschnittene? Und Freunde, dieser Mann, dieser Junge, das war ein ganz wunderbarer Mensch. Aber er hatte noch einen zweiten. Wenn irgendwo in einer Gemeinde etwas los war und etwas geregelt werden musste, durchgeriefen werden musste, dann hat er den geschickt und das ist der Titus. Und Freunde, in diesem Brief, da steht jetzt, was das bedeutet im dritten Kapitel. Dieser kurze Brief hat nur drei Kapitel. Da lese ich jetzt von Vers 5 an. 4. Da erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unseres Heilandes. Schon etwas Besonderes. Die Freundlichkeit und Leutseligkeit, das Glück für die Leute, seine Barmherzigkeit. Und da steht, die wir angetan hatten, nicht um der Werke willen, der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er uns glücklich, glückselig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Meine Freunde, durch das Bad der Wiedergeburt. Die Israelis, die haben sich immer wieder gewaschen, Waschungen, eingetaucht. Wir sehen diese Bäder überall. Und jetzt ist hier von einem ganz anderen Wasser die Rede, Freunde. Vom Wasser des Segens, vom Wasser des Wortes, vom Wasser des Heiligen Geistes. Wir dürfen kommen, wir dürfen uns reinigen. Wir müssen immer wieder kommen. Ich möchte das noch einmal ein bisschen vertiefen. Nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern durch seine Barmherzigkeit machte er uns glücklich durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum Christum, unseren Heiland, auf dass wir durch dasselbe Gnade gerecht und Erben seien des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Dass du fest das lehren sollst, auf dass die so an Gott gläubig sind geworden, in einem Stand guter Werke gefunden werden. Solches ist gut und nütze den Menschen. Wir haben jetzt schon miteinander gelesen, wie der König sagt, ihr habt mich besucht, ich war nackt, ihr habt mich bekleidet. Freunde, es gibt Werke. Gott will dich gebrauchen. Der Herr möchte dich einsetzen. Freunde, wir sind wirklich in dieser Welt solche, die den Menschen helfen können. Vielleicht durch einen Händedruck, durch etwas Liebes, durch eine Hilfe. Das sollte uns eine Freude sein. Was mich interessiert, ist dieses eine Wort hier, die Erneuerung des Heiligen Geistes. Jeder gläubige Mensch ist nur gläubig geworden, meine Freunde, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist, wisst ihr, Freunde, der kann auch einen Menschen von der Sünde überzeugen und ihn wieder zurückholen. Ich habe so etwas Gewaltiges erlebt heute Morgen in Schaffhausen. Es war ein solcher Segen. Der Geist Gottes, der war spürbar, der war greifbar da. Und meine lieben Freunde, da ist Buße geschehen. Umkehr. Freunde, da haben Menschen sich geäußert. Erneuerung des Heiligen Geistes. Du darfst dich immer wieder neu durch den Geist Gottes erneuern lassen. Freunde, soll ich sagen, jeden Tag, am Morgen, wenn du dieses kurze Leben, diesen einen Tag, wenn du den tatsächlich jetzt gebrauchst und ihn beginnst mit deinem Herrn, dann ist das wunderbar, die Erneuerung des Geistes Gottes. Meine Lieben, eben die Frage ist immer wieder, wann ist das? Wann kann ich das Reich Gottes in mir erleben? Wann kann der Geist Gottes, dieser Parakletos, mir das öffnen? Meine Lieben, wann? Und die Antwort lautet ganz kurz, am Tage des Heils. Am Tage des Heils. Wann ist dieser Tag des Heils? Und da möchte ich wieder Gottes Wort aufschlagen im 2. Korintherbrief. Freunde, da im 6. Kapitel, da steht etwas Besonderes. Vers 2. Er spricht, ich habe dich in der angenehmen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Sehet, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Nicht morgen, nicht übermorgen. Nicht in der nächsten Woche. Freunde, nicht dann, wenn ich jetzt besonders Zeit habe. Vielleicht in den Ferien. Wenn ich jetzt denke, so jetzt. Freunde, heute. Wir leben heute. Du bewegst dich heute. Der Herr will heute dich leiten und führen. Morgen sowieso auch. Aber heute, das müssen wir ergreifen, Freunde. Diesen Tag des Heils. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Wir dürfen uns öffnen. Wir dürfen ihn sehen, Freunde, mit unseren inwendigen Augen. Wir dürfen ihn ansprechen. Dieser Herr Jesus, der bei uns ist, der gegenwärtig ist, der bei dir wohnt. Freunde, wir sind ja nie einsam. Ich darf Jesus ansprechen. Er wohnt bei dir in deinen vier Wänden. Du darfst alles mit ihm besprechen, alles. Und er hat Zeit für dich. Er hört dir zu. Dann schlag die Bibel auf. Und plötzlich, wenn du dieses Wort Gottes liest, spricht es jetzt in deine Situation hinein. Und durch das Wort Gottes kann der Herr dir Antwort geben. Die Bibel, Freunde, das Wort Gottes. Die vier Evangelien. Die Epistel. Diese Briefe. Freunde, die Offenbarung des Johannes. Er war nur der Schreibknecht. Es ist die Offenbarung Jesu. Das letzte Buch der Bibel. Es ist alles Gottes Wort. Und dann das erste Evangelium, Freunde. Das Alte Testament. Das erste Testament. Das macht der Geist Gottes dir lebendig. Diese Geschichten. Plötzlich werden sie für dich ganz klar im Verständnis. Du kannst es nachvollziehen. Meine Lieben, die Erneuerung des Heiligen Geistes ist heute. Der Tag des Heils ist heute. Morgen ist in Gottes Hand. Das Gestern ist Vergangenheit. Es kommt nie mehr. Heute, so ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Dieser Tag ist jetzt. Meine Freunde, es braucht jetzt durch den Glauben im Menschen eine Kehrtwendung. Wenn ich die Straße gehe, die breite Straße, da kann man sehr gut drauf laufen, wisst ihr? Es geht so gemächlich ein bisschen abwärts. Man bewegt sich eigentlich leicht. Diese Straße muss ich verlassen. Ich muss umkehren, umdrehen, Kehrtwährung. Freunde, das lese ich vor allem im vierten Evangelium, im Johannes. Da im ersten Kapitel, da möchte ich die Verse 11 und 12 lesen. 11 und 12. Er, Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber Gott sei Dank, der 12. Vers kommt. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Autorität, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Meine alte Luther sagt, denen gab er Macht, Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Wie viele ihn aber aufnahmen. Du darfst ihn im Glauben aufnehmen. Freunde, ich bin überzeugt, dass es einen Moment geben muss, wo der Mensch umkehrt. Eben, ich bin wieder beim verlorenen Sohn. Meine lieben Freunde, es war so schrecklich, wie lang, dass der in der Sünde blieb, in der Sünde leben wollte, seine ganzen Freunde dann verlor. Er hatte sie so lange, wie er Geld hatte. Und dann plötzlich, als nichts mehr da war, ließen sie ihn fallen. Und er sank und sank und sank. Aber Freunde, was für ein Gnade, wenn so ein Mensch plötzlich kommen kann, zurückkommen kann zum Vater und dann sagt, ich habe gesündigt. Freunde, wir sind Sünder, begnadigte Sünder, ein jedes von uns. Kein einziger Mensch kann sich selber erretten. Auch wenn wir tausendmal auf diese Welt kommen, ich denke an die Reinkarnation, wisst ihr, Freunde, jawohl, diese Seelen, die da herumschweben, wie die Bienen, und dann plötzlich können sie da irgendwo hineinkommen, so kann die Seele plötzlich wieder in ein neugeborenes Kindlein kommen, und das ist die Reinkarnation, was für ein Irrtum, was für eine Not. Es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben und nachher das Gericht, Freunde. Einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, einmal. Das ist unser Leben. Also, es braucht eine Kehrtwendung. Den breiten Weg, wo man so ruhig geht, den verlassen wir. Und es ist dann der schmale Weg. Das ist kein Gedränge. Es geht zum Herrn, es geht rauf, meine Lieben. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen nicht auf, aber wie viele ihn aber aufnahmen. Ich habe da keine Zahl, aber es ist eine große Zahl. Freunde, Gott will retten. Der verlorene Sohn ist gekommen und der Vater ist auf sein Gestammel. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Ich habe gesündigt. Da ging er gar nicht drauf ein. Er hat ihn umarmt. Freunde, er hat ihn geküsst. Da steht, er küsste ihn. Er wollte gar nichts wissen, nichts hören. Er wollte mit ihm gar nicht diskutieren. Dieser, mein Sohn, war tot und siehe, er ist lebendig geworden durch sein Rückkommen, Zurückkommen, Heimkommen. Er hat ihn erwartet, wie ich es immer sage, Freunde, er hat ihn nicht besucht bei den Schweinen und er hat ihm auch keine Liebespakete geschickt. Wenn er das getan hätte, wäre er nur noch länger bei den Schweinen geblieben. Er musste umdrehen, zurückkommen zum Vater und ihm sagen, du Vater, ich habe gesündigt. Wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms. Meine Freunde, ich denke an den Apostel Paulus, als er sich verabschiedete von einer großen Gemeinde. Ich lese davon in der Apostelgeschichte und es ist ein gewaltiger Moment. Ich bin so dankbar für dieses Wort, weil ich diesen Apostel jetzt hier in seiner ganzen Kraft und in seiner ganzen Liebe und Hingabe erlebe. Freunde, er ist jetzt in Milet. Ich kenne Milet. In Kleinasien, nicht allzu weit von einer großen Gemeinde in Ephesus entfernt. Und stellt euch mal vor, jetzt lässt er dort in Milet diese Gläubigen, diese Ältesten, diese Gemeindeleiter hinkommen. Apostelgeschichte Kapitel 20. Und ich lese von Vers 17 an. Von Milet sandte er Paulus nach Ephesus und ließ fordern, die Ältesten von der Gemeinde. Als aber die zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, von dem ersten Tage an, da ich bin nach Asien gekommen, wie ich alle Zeit bin bei euch gewesen und dem Herrn gedient habe, mit aller Demut und viel Tränen und Anfechtungen, die mir sind widerfahren von den Juden, so mir nachstellten, wie ich nichts verhalten habe, das da nützlich ist, dass ich euch nichts vorenthalten habe, was da nützlich ist, dass ich's euch nicht verkündigt hätte und euch gelehrt, öffentlich und sonderlich, öffentlich in seinen Botschaften, seinen Predigten, Freunde, und dann auch in den Häusern hin und her. Er war Seelsorger. Und habe bezeugt beiden, den Juden und Nichtjuden, den Juden und Griechen, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und nun siehe, ich im Geist gebunden fahre hin nach Jerusalem, weiß nicht, was mir da selbst begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist in allen Städten bezeugt und spricht, Bande und Trübsale warten mein Daselbst. Aber ich achte der keines. Ich halte mein Leben auch nicht selbst für teuer, auf dass ich vollende meinen Lauf mit Freuden und das Amt, das ich empfangen habe, von dem Herrn Jesus zu bezeugen, das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Und Freunde, jetzt wurde da geweint und sie haben ihn umarmt und es war ein Abschied. Wisst ihr, Freunde, jawohl, in den Gemeinden hin und her wurde geweissagt von dem, was ihn trifft. Da war ein Prophet namens Agabus, der hat seinen Gurt hat er genommen und ausgezogen und hat sich geschlagen und hat sich gebunden und gesagt, so wirst du gebunden dort in Jerusalem. Aber der Apostel sagte, ich weiß, ich muss dahin. Freunde, er wusste es. Anfechtungen hin oder her, es war sein Weg. Und er ging, meine Lieben, er hat Christus verkündigt, Gemeinden gebaut. Er war ein wunderbarer Mann. Und wir haben hier das Wörtlein Buße. Das hat mit Büßen nichts zu tun, gar nichts. Buße heißt Umsinnen. Stellt euch mal vor. Und habe bezeugt beiden, den Juden und den Griechen. Grieche, Freunde, das hat mit Griechenland nichts zu tun. Alles, was nicht Jude ist, das sind Griechen. Die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Freunde, Buße, Metanoeo, Gesinnungswandel, Umkehr zu Gott. Trachtet am ersten, nicht am zweiten, am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und Freunde, jetzt haben wir dieses fantastische Wort, diese Zusage, dieses Versprechen. So wird dir alles, was du brauchst, es wird dir zufallen. Freunde, Gott segnet dich. An Gottes Segen ist alles gelegen. In deinem ganzen Leben merkt ihr das. Es ist einfach so. Und ich kann das bezeugen, ich bin jetzt nicht mehr jung. Ich war jung und bin alt geworden. Und ich habe es erlebt in meinem ganzen Leben, Freunde, diese Gnade Gottes, wenn du die hast, dann ist es wunderbar. Und dann wirst du auch gar nicht alt. Freunde, wir reifen statt altern. Welch ein herrliches Wort. Es werde du nur nicht überreif. Das wäre dann wieder schlecht. Meine Freunde, Buße zu Gott hin. Das heißt auch bereuen, wisst ihr? Gesinnungswende. Umkehr zu Gott. Meine Freunde, ich möchte jetzt zum Schluss kommen mit einem Mann. Ihr kennt den alle. Und ich kenne ihn sehr gut. Ich kenne sehr viele Lieder von ihm auswendig. Ich habe mich mit seinem gewaltigen Leben befasst, wisst ihr. Ich habe ihn erlebt in der Höhle Adullam mit seinen Männern, Freunde. Ich kenne diese Höhle. Zitklak, Freunde, dort die Stadt, wo er wohnte, wo er gewesen ist, diese ganze Gegend dort. Seine Lieder, die er gesungen hat. Freunde, und dann ist dieser Mann, dieser Gottesmann, dieser Held, dieser Glaubensheld, der einen Goliath überwunden hat, Freunde, furchtlos diesem Monster entgegenrannte mit seiner kleinen Schleuder und dann hat er ja diesen Stein und der flog und hat ihn getroffen und er sank zu Boden. Dieser Mann, der ist in ganz große Sünde gefallen. Ich will von seinen Sünden jetzt gar nicht reden. Wir kennen die. Ich möchte sagen, meine lieben Freunde, beinahe alle haben sich mit dem Leben von diesem David befasst. Und die Geschichte mit Goliath, die haben wir in der Sonntagsschule schon gelernt. Das wissen wir alles. Und dann, wie er verfolgt wurde vom König Saul und wie er fliehen musste, wissen wir alles. Und dieser Mann, Freunde, der hatte eine wunderbare Beziehung mit seinem Gott. Das lesen wir in seinen Psalmen, in seinen Liedern, in seinen Gebeten. Aber stellt euch mal vor, dieser Mann ist vollkommen total in Sünde gefallen, meine lieben Freunde. Ganz, ganz furchtbar und schrecklich. Und wir Menschen hätten den fallen lassen. Wie eine heiße Kartoffel. Aber Gott nicht. Und meine lieben Freunde, Gott lässt es den Aufrichtigen gelingen. Merkt euch das. Wenn die Sünde auch blutrot geworden ist, wenn auch ein gläubiger Mensch völlig abgefallen ist, wieder in Sünde gefallen ist, schrecklich, wenn er umdreht und kommt, dann vergibt ihm der Herr. Er umarmt ihn. Ich bin bei diesem wunderbaren Gleichnis. Er küsst ihn. Er will gar nichts reden, nichts fragen. Er will ihn gar nicht jetzt irgendwie belehren, sondern siehe, mein Sohn war tot und er ist zurückgekommen. Und jetzt ist er lebendig. Und das Fest ist da. Und es wird gefeiert. Freunde, das ist immer noch das größte Wunder, glaubt es mir. Wenn ein Mensch Jesus erlebt. Aber ich meine, es ist noch größer. Wenn ein Gläubiger in die Sünde gefallen ist, wie dieser verlorene Sohn, und es geht nicht mehr tiefer runter. Und er kann umdrehen durch die Gnade Gottes, alles ist Gnade. Und er kann bekennen und sagen, ich habe gesündigt. Und Freunde, das konnte dieser Mann, dieser David. Ich habe jetzt den Psalm 51 habe ich aufgeschlagen. Und meine Lieben, hier will ich den jetzt einmal ganz anders lesen als sonst. Ich fange an mit dem Vers 5. Jetzt sagt dieser David in diesem sogenannten Bußpsalm, wo er bereut: Ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Und jetzt der nächste Vers, Vers 6. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein bleibest, wenn du gerichtet wirst. Meine lieben Freunde, dieser Gott, der ganz klar weiß, dass ein Mensch sich nicht selber erlösen kann durch gute Taten, irgendwie etwas verdienen kann. Es ist alles Gnade, deren wir nicht wert. Und Freunde, dieser Gott, der ist in der Lage, alles neu zu machen in deinem Leben. Ich möchte jetzt hier zum nächsten Vers kommen, zum Vers 4 jetzt. Jetzt bittet er: Wasche mich wohl von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Reinige mich. Freunde, und jetzt muss ich vom Blute Jesu reden. Das Blut des Lammes, das aus Blutrot schneeweiß macht. Ich möchte jetzt noch einen wunderbaren Vers lesen, den Vers 3. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Meine lieben Freunde, er durfte das erleben. Gott hat ihn nicht hingerichtet. Er hat ihn wieder aufgerichtet, hergerichtet, zugerichtet. Das ist Gott, das ist die Gnade, das ist das Gewaltige. Meine lieben Freunde, und ich habe das immer und immer wieder erlebt, wisst ihr. Wie Gott Menschen vergeben kann und dann ihre Schuld, ihre Sünde versenkt ins tiefste Meer. Es ist weg. Ich möchte sogar sagen, Freunde, Gott vergisst es. Und du darfst es auch vergessen und dich bewegen, als wäre es nie gewesen. Natürlich, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dann darfst du immer wissen, jawohl, ich bin ein Sünder, ein Begnadigter, aber der Herr hat mich so geliebt, er hat mich gesehen vor Grundlegung dieser Welt. Ich denke an das andere Wort, das wir gelesen haben, Freunde. Seine Gnade ist da, er kennt dich. Deine Belange sind seine Belange geworden. Er will dich stärken nach Geist, Seele und Leib. Meine Lieben, nachdem er jetzt diese Vergebung erfahren hat, hat dieser selbe Mann uns einen sogenannten Lehrpsalm geschenkt. Lehre. Und ich möchte euch da einiges lesen. Ich sage euch den Psalm. Meine Freunde, es ist der Psalm 32. Und da steht eine Unterweisung. Also er lehrt uns, er unterweist uns, eine Unterweisung Davids. Stellt euch mal vor, er fängt hier an mit einer Seligpreisung. Im Alten Testament heißt das wohl dem, wohl dem. dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, zugedeckt ist. Und jetzt die zweite Seligpreisung, meine lieben Freunde. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet. Das ist Gott. Er rechnet dir es nicht zu. Er hat dich mit sich selber versöhnt. Gottes Kinder, versöhnt. Da ist der Sohn drin, indem er dir den Sohn geschenkt hat, hat er dich versöhnt, versöhnt mit sich selber. Deshalb dieser Vater, Freunde, zu dem der Verlorene zurückgekommen ist, der wollte über seine Sünden und über das, was er alles erlebt hat, bis hinunter zu den Schweinen überhaupt nichts hören, nichts wissen, das hat ihn nicht interessiert. Er ist zurückgekommen, das ist dein Gott. Und das darfst du den Menschen draußen sagen, wenn du wüsstest, du wirst angenommen. Du brauchst nicht mehr mit schlechtem Gewissen herumzulaufen. Deine Sünde ist vergeben, sie ist zugedeckt, wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet, in des Geist kein Falsch ist. Und jetzt erzählt er, jetzt sagt er im Vers 3, denn da ich's wollte verschweigen, nicht bekennen, nicht bereuen, nicht Buße tun, sondern verstecken. Denn da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Und jetzt komme ich zum Vers 4, Freunde. Denn deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Sela. Ja, Freunde, so viele Menschen, die wollen über ihre Sünde und ihre Schwachheit überhaupt mit keinem Menschen reden. Auch mit Gott nicht, sowieso nicht, aber auch mit keinem Menschen. Das wird versteckt. Das wird vergraben. Freunde, das geht nicht. Das geht nicht. Da müssen wir aufpassen. Meine lieben Freunde, es gibt eine schreckliche Krankheit, die die Menschen krank macht. Neid. Ich nenne diese Krankheit Neiditis. Freunde, daran sterben sehr viele Menschen. Sie gehen kaputt. Eifersucht. Eine Sucht, die eifrig sucht, was Leidenschaft. Lass los. Schau nicht die anderen an und beneide sie. Freunde, ja, dieser vierte Vers, den gibt es eben auch. Deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Sela. Pause. Innehalten, überlegen, nachdenken. Darum, jetzt bin ich im Vers 5, darum bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Missetat nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde, Sela. Bekenn's. Vielleicht brauchst du einen guten Seelsorger. Dann ist nur der Beste gut genug. Der muss ein Grab sein, das man ihm anvertraut, muss bei ihm bleiben, hundertprozentig. Du hast aber auch einen Zugang zu Gott. Du kannst zu diesem Abba, diesem Vater im Himmel, der dein Papa ist, alles bekennen im Namen Jesu. Das ist der Schlüssel. Du kommst zu ihm in jeder Tages- und Nachtzeit. Und er hört dir zu. Und dann, meine lieben Freunde, kommt dieses wunderbare Wort. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Und wisst ihr, dieser Mann hat einmal gesagt, es gibt mehr Sünden bei mir, als dass ich Haare auf dem Haupt habe. Und glaubt es mir, das war kein Kahlkopf. Das war kein Kahlkopf. In Paris habe ich mal einen Vortrag gehalten. Ich hatte drei Säle, die ich bediente. Nachmittag, Château d'Eau, das war ein großes Kino. Am Nachmittag hatten die keine Vorstellung, dann haben wir das Kino gemietet und evangelisiert und die Menschen kamen, die kannten ja dieses Kino. Und da kamen die. Und dann hatte ich den Salvagram, ein ganz, ganz großer Saal, Freunde, am Sonntagnachmittag. Aber dann hatte ich einen Saal. Ich musste den nehmen, es war der einzige in diesem Quartier. Rue Renard, Fuchsstraße ist das, der Ort dort. Und das war ein schrecklicher Saal, Freunde. Also wenn das regnete, dann konnte das ein bisschen reintropfen. Es war wie ein Museum, da waren so viele Sachen da aufgestellt und angehängt. Aber es war der einzige Saal in diesem Quartier, ich musste den nehmen. Und ich habe den nicht vollgekriegt. Und dann habe ich etwas Komisches gemacht. Ich habe einen Vortrag gehalten über ein besonderes Thema. Vielleicht sind einige hier, die Französisch verstehen. Pourquoi deux chauves se disputent-ils pour un peigne? Warum streiten sich zwei Kahlköpfe um einen Kamm? Wisst ihr, was passierte? Der Saal war bumsvoll. Und die haben gedacht, ich sei kein Klon irgendwie. Als ich reinkam, haben die geklatscht. Ich kann euch nicht mehr sagen, über was ich gepredigt habe, Freunde. Aber Menschen haben sich bekehrt und von da an war dieser Saal voll. David sagt, ich habe mehr Sünden als Haare auf meinem Haupt. Und Gott hat ihm vergeben. Und jetzt noch etwas, Freunde, stellt euch mal vor, was die Bibel sagt. Dieser Mann war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und aus diesem Stamm, möchte ich sagen, aus dieser Familie Davids ist sogar der Messias gekommen. Der Sohn Davids, man nannte ihn den Sohn Davids, Jesus Christus. Ist das nicht fantastisch? Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Um deswillen werden die Heiligen, die Abgesonderten, zu dir beten zur rechten Zeit. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an dieselben gelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Spürt ihr diese Befreiung, diese Erlösung? Er sagt wieder Selah. Es ist wieder Schluss. Man muss innehalten, nachdenken. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich will dich unterweisen. Stellt euch mal vor, jetzt zitiert er Gott, den Herrn. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die nicht verständig sind, welchen man Zaum und Gebiss muss ins Maul legen, wenn sie nicht zu dir wollen. Der Gottlose, nicht der Atheist, Freunde. der Gottlose, der nur lose an Gott ist, wenn ich da jetzt da meinen Knopf da drehe und drehe und drehe, plötzlich ist er nur noch lose an meinem schönen Jackett. Und so gibt es Menschen, die sind nur lose an Gott. Sie gehören zu Laodicea. Ach, dass du heiß wärst oder kalt, aber weil du lau bist. Der Gottlose hat viel Plage. Ja. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und rühmet alle, ihr Frommen. Stellt euch mal vor, der redet von Gerechten. Jawohl, er ist gerecht geworden durch die Vergebung und du darfst gerecht werden durch die Gnade und deine Sünde wird schneeweiß und man wird sie nicht mehr sehen und sie ist versunken und versenkt ins tiefste Meer. Und meine lieben Freunde, wir haben die wunderbaren Glückseligpreisungen. Er denkt nicht daran, er rechnet es nicht zu. Er küsst uns und herzt uns und freut sich. Weißt du warum? Weil er dich lieb hat. Du bist ein geliebter Gottes. Der Vater hat den verlorenen Sohn immer geliebt. Er hat auf ihn gewartet und er kam zurück. Das ist unser Herr. Und dieser David, Freunde, ein großer Sünder. Jesus nennt sich Sohn Davids. Und dieser Mann ist ein gereinigter, geheiligter, begnadigter, schneeweiß gemachter Mensch durch die Liebe und Barmherzigkeit dieses Abba, der uns den Sohn geschenkt hat. Und da wollen wir doch loben und preisen und anbeten, meine lieben Freunde. Und in denen er das gute Werk begonnen hat, wird er es vollenden auf den Tag seiner Zukunft. Lass dir deine Heilsgewissheit nicht rauben. Er hat dich lieb. Kehr um. Geh mit ihm den Weg. Ganz egal, was kommen wird. Das Ziel wird er mit dir erreichen. Welch ein Tag, Freunde, wenn er dann sagen wird, kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters. Das sagt Jesus, der König, du bist gesegnet, ein Gesegneter des Vaters. Amen. Vater im Himmel, ja, wir preisen dich. Wir kommen zu dir im Namen Jesu, deines geliebten Sohnes. Wir danken dir, dass wir dir Abba sagen dürfen, Papa. Hilf uns, dass wir das begreifen, Herr. Dass wir Zutritt haben und dass wir es auch machen. Dass wir den Tag des Heils begreifen, dass der heute ist. Heute soll er seine Stimme hören. Heute ist der Tag des Heils. Heute kann ich dich ergreifen bei deiner Hand, Herr Jesus, und dir meine Hand geben und sagen, halte mich fest. Herr, du Fels, der du mir zur Wohnung geworden bist, Felsenwohnung, da bin ich geborgen und verborgen in dir. Herr Jesus, ich danke dir jetzt und dir, Vater, für den Heiligen Geist. Ich bitte dich, Herr, hilf doch, dass meine Freunde das begreifen kommen können und glückselig nach Hause können. Gehen, Herr, weil sie dich mitnehmen in die Nacht hinein. und in den Alltag hinein. Herr, alle Ehre, alle Ruhm gehört dir. Du bist wunderbar. Wir preisen dich. Halleluja. Amen. Amen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. Amen. Kommt gut nach Hause, ihr Lieben. Shalom, Shalom. Und Lehi Traot, das heißt auf Wiedersehen. Gott mit euch.